Bei San Martino wird der Hauptmann Pallavicini, ein Offizier der Bersaglieri, verwundet. Seine Soldaten fangen ihn in den Armen auf, tragen ihn fort und bringen ihn in eine Kapelle, in der er erste Pflege findet. Aber die Österreicher, die gerade zuvor zurückgeworfen waren, machen einen Gegenangriff und dringen in die Kirche ein. Die Bersaglieri, zu schwach, um widerstehen zu können, müssen ihren Offizier verlassen. Alsbald ergreifen Kroaten große Steine, die an der Pforte liegen, und zerschmettern den Kopf des armen Hauptmanns, sodass sein Gehirn über ihre Waffenröcke spritzt. Inmitten der zahlreichen, sich überall und immer wieder erneuernden Kämpfe hört man wilde Flüche aus dem Munde von Männern so vieler verschiedener Nationen. Und wie viele von ihnen hat man gezwungen, schon im Alter von 20 Jahren Menschen zu töten? Im dichtesten Gedränge, während die Erde unter einem Orkan von Eisen, Schwefel und Blei erzittert und todbringende Salven den Boden aufwühlen und während von allen Seiten Kugeln wie tödliche Blitze die Luft durchfegen, den Hekatomben von Toten neue Opfer beigesellen, eilt der Almosenier des Kaisers Napoleon, Abbé Lane, durch die Truppenverbandplätze, um den Sterbenden Worte des Trostes und des Mitgefühls auf den letzten Weg mitzugeben. Einem Leutnant eines Linienregiments wird der linke Arm durch eine Kartätschenkugel zerschmettert. Das Blut fließt in Strömen aus seiner Wunde. Wie er so unter einem Baum sitzt, legt ein ungarischer Soldat auf ihn an. Ein Offizier hält ihn zurück, begibt sich dann zu dem jungen, verletzten Franzosen, drückt ihm mitfühlend die Hand und ordnet an, dass er an einen weniger gefährlichen Platz gebracht wird. Marketenderinnen eilen wie einfache Soldaten im feindlichen Feuer nach vorn. Sie wollen den armen Verletzten beistehen, die unaufhörlich nach Wasser schreien. Doch während sie ihnen zu trinken geben und versuchen, sie zu pflegen, werden sie selber verwundet. Abseits versucht ein Husarenoffizier, sich unter seinem Pferd hervorzuarbeiten, das von einer Granate getroffen schwer auf ihm liegt. Er selber ist erschöpft von dem Blutverlust der eigenen Wunden. Nicht weit davon sprengt ein Pferd dahin, das im Galopp den blutigen Leichnam seines Reiters mit sich schleift. Anderswo suchen Pferde, menschlicher als ihre Reiter, bei jedem Huftritt sorglich die Opfer dieser wütenden und erbitterten Schlacht zu schonen. Ein Offizier der Fremdenlegion wird von einer Kugel getroffen. Tot liegt er ausgestreckt auf der Erde. Sein Hund, der sehr an ihm hängt, den er von Algerien mitgebracht hat und der, Liebling des ganzen Bataillons, ihn auf dem Marsche niemals verlassen hat, wird von dem stürmischen Angriff der Truppe mitgerissen, wenige Schritte entfernt, gleichfalls von einer Kugel getroffen. Er findet noch die Kraft, zu seinem Herrn zu kriechen und stirbt auf der Leiche. Bei einem anderen Regiment nimmt eine Ziege, die von einem Schützen aufgezogen und von allen Soldaten gehätschelt wurde, unerschrocken inmitten des Stück Kugel- und Kartätschenhagels am Sturm auf Solferino teil. Viele tapfere Soldaten ließen sich durch eine erste Verwundung nicht aufhalten, weiter vorwärts zu stürmen, bis eine neue Kugel sie niederwirft und sie verhindert, weiter am Kampf teilzunehmen. An anderer Stelle müssen ganze Bataillone unbeweglich stillstehen und schwerem Feuer ausgesetzt den Befehl zum Angriff erwarten. Sie sind gezwungen, untätig zu bleiben, während sie doch vor Kampfbegierde brennen und zusehen müssen, wie ihre Reihen widerstandslos vernichtet werden. Die Sardinier suchen von morgens bis abends durch Ausfälle und Bajonettangriffe die Hügel von San Martino, Roccolo und Madonna della Scorbetta bald zu stürmen, bald zu verteidigen. 5 oder 6 Mal wogt der Kampf hin und her. Schließlich bleiben sie im Besitz von Pozzolengo, obgleich ihre Divisionen einzeln und ohne Übereinstimmung kämpfen. Ihre Generäle Mollard, della Marmora, della Rocca, Durando, Fanti, Cialdini, Cucciari, De Sonas sowie Offiziere aller Waffen und Grade unterstützen die Bemühungen ihres Königs, in dessen Gegenwart die Generäle Perrier, Serale und Arnoldi verwundet werden. Soll man bei der französischen Armee neben den Marschällen und Divisionsgeneralen nicht auch des glorreichen Anteils gedenken, den die tapferen Brigadegeneräle, Obersten, Majore und Hauptleute an dem glücklichen Ausgang dieses großen Tages haben? Ohne Zweifel war es sehr ruhmvoll, Krieger zu bekämpfen und zu besiegen, wie den Prinzen Alexander von Hessen, einen Stadion, einen Benedek oder einen Karl von Windischgrätz. Es war, als wenn uns der Wind vorwärts geblasen hätte, erklärt sehr anschaulich ein junger, einfacher Liniensoldat, um einen Begriff von dem Eifer und der Begeisterung zu geben, womit seine Kameraden und er sich in das Handgemenge gestürzt hatten. Der Pulvergeruch, der Kanonendonner, die rasselnden Trommeln und die schmetternden Hörner, das belebt, das begeistert. Es schien wirklich so, als ob in dieser Schlacht jedermann sich so schlage, als sei seine eigene Ehre verpfändet und als müsse er den Sieg zu seiner ganz persönlichen Angelegenheit machen. Tatsächlich besitzen diese beherzten Unteroffiziere der französischen Armee einen außergewöhnlichen Schwung und eine besondere Tapferkeit. Für sie gibt es keine Hindernisse. An der Spitze ihrer Soldaten stürmen sie gegen die gefährlichsten und exponiertesten Stellen an, als eilten sie zu einem Fest. Zweifellos liegt darin, zu einem Teil wenigstens, die Überlegenheit, welche die französische Armee allen Armeen anderer großer Nationen gegenüber besitzt. Die Truppen des Kaisers Franz Josef beginnen nun zu weichen. Die Armee des Grafen Wimpfen erhält als erste Befehl, den Rückzug anzutreten, und zwar noch ehe Marschall Canrobert seine gesamten Kräfte eingesetzt hat. Trotz der Standhaftigkeit des Grafen Stadion hat die Armee des Grafen Schlick, die von den Feldmarschallleutnants Klamgalas und Zobel zu wenig Unterstützung erfuhr, mit Ausnahme der Division des Prinzen von Hessen alle Stellungen, die die Österreicher in ebenso viele Festungen umgewandelt hatten, verlassen müssen. Der Himmel verdunkelt sich plötzlich, dichte Wolken ziehen am Horizont auf. Ein Sturm erhebt sich tobend, reißt Äste von den Bäumen und führt sie weit mit sich fort. Kalter, sturmgepeitschter Regen, ein wahrer Wolkenbruch, ergießt sich über die Kämpfer, die bereits durch Hunger und Anstrengungen erschöpft und durch Pulverdampf und aufgewirbelten Staub geblendet sind. Jetzt müssen sie auch noch gegen die Elemente kämpfen. Trotz des Unwetters aber sammeln sich die Österreicher auf Befehl ihrer Offiziere. Gegen 5 Uhr muss der Kampf von beiden Seiten aufgegeben werden. Regengüsse, Hagelschlossen, Blitz und Donner und endlich die Dunkelheit, die das ganze Schlachtfeld einhüllt, machen eine Fortsetzung des Kampfes unmöglich. Während der ganzen Schlacht zeigt das Oberhaupt des Hauses Habsburg eine bewundernswürdige Ruhe und Kaltblütigkeit. Als Cafriana eingenommen wird, befindet sich Franz Josef mit dem Grafen Schlick und seinem Adjutanten, dem Prinzen von Nassau, auf einer benachbarten Höhe, Madonna della Pieve, nahe einer von Zypressen umgebenen Kirche. Als das österreichische Zentrum zurückgeht und auch für den linken Flügel keine Hoffnung mehr besteht, die feindlichen Stellungen zu nehmen, wird der allgemeine Rückzug angeordnet. Der Kaiser muss sich in diesem schicksalsschweren Augenblick dazu entschließen, mit einem Teil seines Generalstabs nach Volta zu reiten. Die Erzherzöge und der Erbgroßherzog von Toskana ziehen sich auf Valleggio zurück. An mehreren Stellen bricht eine Panik unter den österreichischen Truppen aus und bei einigen Regimentern wird der Rückzug zur Flucht. Vergebens versuchen die Offiziere, die sich mit Löwenmut geschlagen haben, die Soldaten zum Stehen zu bringen. Beschwörungen, Flüche, Säbelhiebe, nichts vermag sie anzuhalten, der Schrecken ist zu groß und die gleichen Soldaten, die eben noch tapfer gekämpft haben, lassen sich jetzt wohl schlagen und beschimpfen, doch durch nichts in ihrer Flucht aufhalten. Der Kaiser von Österreich ist verzweifelt. Er hat sich wirklich wie ein Held gehalten, den ganzen Tag sind Geschosse aller Art dicht neben ihm eingeschlagen, aber jetzt, bei diesem Zusammenbruch, kommen ihm die Tränen. Vom Schmerz hingerissen wirft er sich den Fliehenden entgegen und hält ihnen ihre Feigheit vor. Als er jedoch nach diesen Ausbrüchen heftigster Erregung wieder zur Ruhe kommt, betrachtet er schweigend den Schauplatz der Verwüstung. Große Tränen rollen über seine Wangen und nur auf dringende Beschwörungen seiner Adjutanten entschließt er sich, Volta zu verlassen und nach Valleggio aufzubrechen. Einzelne österreichische Offiziere lassen sich völlig niedergeschlagen, wütend und verzweifelt niedermetzeln, aber nicht ohne ihr Leben teuer zu verkaufen. Andere töten sich selber aus Kummer und Zorn, sie wollen diese schwere Niederlage nicht überleben. Die meisten sind, wenn sie bei ihren Regimentern eintreffen, mit eigenem oder feindlichem Blut bedeckt. Zollen wir ihrer Tapferkeit die Anerkennung, die sie verdient.